Deutschlandfunk. Das Feature.
Bob Rutman floh mit 8 Jahren mit seiner Mutter nach England. 1989 kehrte er zurück nach Berlin. Er war Maler, Instrumentenerfinder, ging mit den einstürzenden Neubauten auf Tour. Der alte Bob war eine Berliner Szenegröße. Am 1. Juni 2021 ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Wir senden deshalb noch einmal das Feature aus dem Jahr 2017 über den Holocaust-überlebenden Künstler und Musiker von Alexa Hennings.
Fuck! I hate be old. Alles so schwer.
This is not rock and roll.
Der alte Bob. Ein Bericht aus der Kunstszene. Feature von Alexa Hennings.
Fast wäre Bob in Hausschuhen losgezogen. Als er nach 5 Minuten endlich die Turnschuhe an den Füßen hat und sich millimeterweise wieder aufrichtet, lässt er unter Verwünschungen des Alters die Wohnungstür ins Schloss krachen. Am Treppengeländer lehnt sein Krückstock. Aus Holz, oben gebogen, wie man ihn kaum noch sieht. Den vergisst er nicht. Ohne den ist Bob aufgeschmissen. Bis zur Haustür sind es nur 6 Stufen. Zum Glück wohnt er im Erdgeschoss, Steinstraße. Gleich um die Ecke ist der Hackische Markt, Berlin-Mitte. Bob Rutman ist 86 Jahre alt. Eigentlich heißt er Robert Elias Maria Rutman. Alle nennen ihn Bob. Braune Fließjacke, schwarze Arbeitshose mit vielen Taschen. An einer ellenlangen Uhrenkette schlenkert ihm eine Handvoll Schlüssel um die Knie. 14-Tage-Bart. Graue Schiebermütze oder schwarzer Pudel, je nach Wetterlage. Vorsichtig, über den Stock gebeugt, setzt er Schritt für Schritt. Steinstraße, Mulakstraße, dann über die Rosenthaler. Es ist das alte jüdische Viertel, das Bob Rutman jeden Morgen bis in die Auguststraße durchwandert. Um 10 macht dort das Hackbarz auf. Für Bob wird auch eher aufgeschlossen. Er steuert auf einen kleinen Tisch links neben dem Tresen zu. Dort hat der Besitzer ein kleines Messingschild angebracht. Bob Rutman steht darauf.
I was born in 1931 in Berlin, Germany. I don't remember too much. My mother always smelled good. Lots of perfume and lipstick and all that kind of stuff. She was really a good-looking dame. I used to peek at her when she got undressed from under the bed covers. She had nice tits and everything, except for her calves. But I didn't notice them until much later.
Ich wurde 1931 geboren, in Berlin, in Deutschland. Ich erinnere mich nicht an allzu viel. Meine Mutter roch immer gut. Viel Parfüm, Lippenstift und solches Zeug. Sie war eine wirklich gut aussehende Dame. Ich schaute ihr immer heimlich zu, wenn sie sich auszog. Sie hatte hübsche Titten und so. Außer ihre Waden. Aber das habe ich erst später bemerkt.
Irgendwann, vor 30 Jahren, hat Bob mal angefangen, sein Leben aufzuschreiben und einem Freund vorzulesen. Der hat es aufgenommen. Leider ist Bob damit nur bis zum Jahr 1938 gekommen. Dann endet die Aufnahme. Das ist schade, denn jetzt spricht Bob nicht mehr so gern und so lange. Der quatscht nicht viel, sagen seine Freunde. Vor 30 Jahren war er Mitte 50, die Stimme klar, dunkel, tief. Schlaganfall, Herzinfarkt, Krückstock, das alles war noch Zukunft.
My mother liked to wear suits, mostly dark blue and occasionally a blue and white dress. Just didn't see too much of her when I was young. She was always leaving me off somewhere or other. Oh, old ladies, antique stores, corset stores or corset makers.
Meine Mutter trug gern Anzüge, meistens dunkelblau und ab und zu ein blau-weißes Kleid. Aber ich habe sie ohnehin nicht so oft gesehen, als ich Kind war. Sie ließ mich immer bei irgendwem. Alte Damen, Antiquitätenläden, Korsettläden, Korsettmacher.
Der Korsettmacher, die alten Damen, die Antiquitätenhändler. Wenn man Bob heute danach fragt, rückt sein Blick ganz weit weg. Minuten vergehen. Das muss auf dem Kudamm gewesen sein, mutmaßt er schließlich. Dort hat er gewohnt mit seiner Mutter. Ecke Uhlandstraße. Eine Gegend, in die es ihn heute nicht mehr verschlägt. Keine Clubs, keine Galerien, keine Cafés wie das Hackbarts, wo immer irgendwelche Maler sitzen, Musiker oder Schriftsteller. Aber noch nicht um 10 Uhr morgens.
Blaubeer? Mhm. Und was ist noch?
Blaubeer, Himbeer.
Den Cappuccino hat die Kellnerin schon auf den Tisch gestellt. Da gibt es keine Fragen. Bob nimmt immer Cappuccino.
Und ich mag Blaubeer.
Und eigentlich auch immer Blaubeerkuchen.
Ich gehe mal Frühstück umsonst und abends gehe ich zu Prater.
Der Prater ist ein Lokal auf dem Prenzlauer Berg.
Kriege ich Personalpreis. Manchmal gehe ich zu White Trash.
Ein Club in Treptow.
Kriege ich mein Essen und so.
Es scheint eine Ehre zu sein, diesem alten Mann nicht nur einen auszugeben, sondern für ihn zu sorgen. Auf dem Tisch liegt schon die New York Times. Die wird hier extra für Bob abonniert.
Ich weiß nur, dass wir uns jeden Morgen sehen wollen. Er will mich sehen und ich will ihn sehen.
Jörg Trebuda, Hackbarts-Inhaber.
Wenn wir uns mal einen nicht gesehen haben, dann fehlt was. Weit? So ist das. Du bist schon fast 20 Jahre hier. Ich habe den Laden auch nur noch wegen dir. Wenn du nicht mehr kommst, mache ich zu. Ja, Bob gehört zur Familie, auch bei meinen Kindern. Sie lieben dich. Wie groß ist ein großes Bild von dir am Bett hängen. Es war mal im Tagesspiegel, glaube ich, war mal ein großes Porträt von dir. Kannst du dich erinnern? Ein Bild, da läufst du über die Straße. Ich glaube, war die Schönhauser Allee. Ja, großer Artikel. Du hast fürchterlich geschimpft in dem Artikel.
Bob muss passen. Aber er hat ja den Freund. Der erinnert sich für ihn.
Ja, dass du eigentlich berühmt sein müsstest. Was ja auch stimmt. Ja. Aber du bist berühmt. Doch, du bist berühmt. Hier zum Beispiel.
Ja. Ich bin der Bürgermeister von Mitte.
Wenn der Bürgermeister von Mitte jeden Morgen durch sein Viertel geht, kommt er an vielen kleinen Galerien vorbei. Da würde er gern einmal ausstellen. Aber weil Bob alles ist, außer Bürgermeister oder Geschäftsmann, hat er nichts zu sagen. Eine Auswahl von dem, was Bob Rutman ist? Maler, Musiker, Instrumentenerfinder und Instrumentenbauer, Sänger, Deutscher, Amerikaner, Jude.
When I did stay with her in Berlin, she always cautioned me to be sure not to make noise, because the police had come and take us away. So I would just lie in bed at night. She had taken off and watched the shadows made by the car lights on the walls of the room.
Wenn ich einmal bei ihr in Berlin blieb, dann musste ich immer ruhig sein, weil sonst die Polizei kommen und uns mitnehmen könnte. Also lag ich nachts im Bett, sie war weg, und ich schaute die Schatten an, die die Autoscheinwerfer an die Wände warfen.
Now I have other vague memories of Berlin. Streets, soldiers in black uniforms. Clicking heels and the salute, Heil Hitler, everywhere.
Ich habe noch andere vage Erinnerungen an Berlin. Straßen, Soldaten in schwarzen Uniformen, Hacken schlagen und salutieren. Heil Hitler überall.
Heil Hitler, Heil Hitler. And hearing the roar of thousands. Sieg Heil, Sieg Heil.
Früher hatte Bob selbst Galerien. In New York, in Boston, in Berlin. Es waren kleine Buden, sie brachten nie was ein. Er weiß, wie das ist. Und fragt trotzdem manchmal nach.
Die Leute auf dieser Straße magen mich nicht. Die sind so Professional Galleries. Und ich bin Professional, aber for instance eigenen Art. Ich kenne ihn schon lange und habe ihn mal gefragt, will er mich ausstellen? Er hat gesagt, nein. Er stört nur so Ostkünstler aus, junge Künstler. Und ich bin ein alter Mann. Ich meine, ich nehme mich nicht so ernst. Und, you know, Für mich ist es nur Spaß. Und meistens die Galeristen nehmen sich sehr ernst. Die sind wichtig. Und ja, ich bin kein großer Künstler. Ich bin kein Pollock. I didn't create a new vision. Ich habe 600 Bilder gemalt. But, you know, I don't have any lust.
Many Lust hat Bob auf was anderes.
Man macht ein Konzert und kriegt Kohle. Meistens ist es in Bar. Muss ich nicht in die Bank gehen.
Bob und keine neue Vision? Er hat das Steel Cello erfunden. Halb Instrument, halb Klangskulptur. Eins davon hat das Museum of Modern Art in New York in seinem Bestand. So neu war die Vision, als Bob Rutman in den 70er Jahren in den USA sein erstes Steel Cello baute. Ein fast 3 Meter hohes rechteckiges Stahlblech wird von 2 starken Drähten zusammengezurrt, sodass es sich bläht wie ein Segel. Wenn man die metallenen Seile mit dem Bogen anstreicht, vibriert das Stahlsegel.
Sieg Heil! Sieg Heil! My mother would always keep me at the edge of those crowds, but still quite close enough to see the huge swastika flags, red banners that covered the whole sides of the buildings, red and white, and the black swastikas, all the different armbands in the black swastikas.
Meine Mutter hielt mich immer am Rand solcher Menschenmengen, aber nahe genug, um zuzusehen. Riesige Hakenkreuzflaggen, die ganze Gebäude verhüllten, rot und weiß, mit schwarzen Hakenkreuzen, all die Armbinden mit den Hakenkreuzen.
It was pretty exciting out in the street. The few times I remember being in the street, walking with someone or following someone, didn't make much sense, but then I was only 5.
Das war ziemlich aufregend auf der Straße. Ich erinnere mich, wie ich manchmal jemandem gefolgt bin. Das machte nicht viel Sinn, aber ich war ja auch erst 5.
Seit Bob Rutman sie erfunden hat, sind sie in der Welt. Diese Töne, die wie eine Wolke schweben können oder niederprasseln. In Kirchen und Kneipen, in Konzertsälen, auf Open-Air-Bühnen, in Galerien und in Clubs. Vor allem dort.
Okay, guys, get your fucking ass over here!
Wenn Bob auf der Bühne steht, wie hier im White Trash, liegt sein Krückstock irgendwo in der Ecke. Er braucht ihn nur, wenn er aufs Klo muss. Den ganzen Abend steht er, aufrecht. Kein bisschen krumm ist Bob, wenn er sein Steel Cello bearbeitet oder die Bow Chime. Dieses Instrument hat er auch erfunden. Vor einem Stahlsegel sind Metallstäbe in unterschiedlicher Länge angebracht. Auch sie werden gestrichen oder geschlagen. Man sagt, Bob kann jeden anrufen und er spielt mit ihm. Schlagzeuger, Gitarristen, Bläser, Sänger, Tänzer. Bobs Instrumente sind in die Szene diffundiert. In die noblen Konzertsäle mit dem Komponisten Heiner Goebbels, in die Feuershows der Industrial Band Mastodon, ins Opernhaus mit der Sängerin Moon Sook, in die Mega-Acts der einstürzenden Neubauten, in die Jazzszene und in die Clubkeller von Berlin. 1938 hat Hitler den 7-jährigen Robert Rutman aus dieser Stadt vertrieben. Als Bob Rutman kehrt er reichlich 50 Jahre später zurück. Die Stadt vibriert, der Mauerfall, die Freiheit, die Anarchie.
Das war dann Anfang 90er, Mitte 90er, Postfeueramt, Eröffnung. Es gibt ein riesig Kuppel da drin, so für die Akustik, das ist wunderbar.
Jeffrey Fund, Musiker, Industrial Band Mastodon.
Und jeder ist versprochen, oh ja, wir kriegen das Kuppel. Und jeder denkt das. Haben wir aufgebaut und plötzlich taucht ein alter Mann auf mit irgendeinem Stahlgestell und bringt das rein. Und dann hat er das aufgebaut und plötzlich haben wir gemerkt, das ist ein wunderherrliches Instrument. Und es hat dann weiterentwickelt in eine dicke Freundschaft und danach haben wir eine Band, Mastodon.
Jeffrey hat alte Videoaufnahmen. Die ganze Band in Feuerschutzkleidung und mit Helm. Flammenwerfer auf der Bühne, deren Ventile den Rhythmus vorgeben. Mit dabei Bob am Steelcello. Er könnte der Vater von Jeffrey und den anderen Mastodon-Musikern sein. Ein kleiner, zierlicher, älterer Mann vor martialischen, 10 Meter hohen Aufbauten aus Stahlrohren, Gasleitungen und Flammenwerfern.
Eigentlich, bis die Flammen rausschießen, keiner hat Ahnung eigentlich, was ist ein Flammenwerfer. Und gleich bei die Bogeninstrument, da steht das Stahlblech, haben die keine Ahnung, was ist das, eine Skulptur, irgendwas. Aber auf einmal, das Donnern, das Klang, hello. Das macht Spaß, das kindliche Begeisterung immer noch kriegen zu können. Ne? Es war ein Labor hier, Kunstlabor von Feinsten.
Jeffrey Fund ist es, der auf seinem Computer nicht nur die Mastodon-Videos fand, sondern auch die alte Aufnahme, in der Bob von seiner Kindheit erzählt.
I do remember getting a scooter in Berlin, which we, that is my mother and me, left behind when we went to Switzerland. We went to Switzerland on a train. It was exciting. I don't remember much about that except my mother in her gray costume and her funny hats, especially the one with two Mickey Mouse ears. She loved her Persian lamb. She always had Persian lamb coats and all her clothes reeked of Guerlain perfume.
Ich erinnere mich an den Motorroller, den wir in Berlin ließen, als wir in die Schweiz gingen. Mit dem Zug. Wir fuhren mit dem Zug in die Schweiz. Das war aufregend. Ich erinnere mich nicht an viel, außer dass meine Mutter grün angezogen war und lustige Hüte trug. Einer hatte zwei Mickey-Maus-Ohren. Sie liebte Persianer. Sie hatte immer Persianermäntel. All ihre Kleidung roch stark nach Parfum von Guerlain. Guerlain Parfum.
Meine Mutter war Jude. Sie hat eine Nonne kennengelernt. Und ich war getauft. Und, you know, sie war Antiquitätenhändler und Schmuck. Meine Mutter und ich, wir sind dann nach Schweiz.
We were living in Lugano, Switzerland. She left me in the charge of the housekeeper, a big fat woman.
Sie ließ mich in der Obhut der Haushälterin, eine dicke, fette Frau.
After a while, the woman decided to take me out of Lugano up to the mountains.
Irgendwann entschied sich die Frau, mich mit rauszunehmen in die Berge, wo der Vermieter ein Landhaus hatte.
The man was very old, but both he and his fat housekeeper liked me a lot.
Der Mann war sehr alt, aber er und seine fette Haushälterin mochten mich sehr.
Give me room all
Sie kauften mir Spielzeug, ließen mich Wein trinken, gaben mir ein Zimmer für mich allein.
Mother finally came to pick me up.
Ich war bestimmt 6-7 Wochen da.
His housekeeper refused to give me up.
Meine Mutter kam endlich, um mich abzuholen, aber der alte Mann und seine Haushälterin wollten mich nicht hergeben, weigerten sich richtig. Meine Mutter musste die Polizei holen, um mich wiederzubekommen. Ich hatte gar keine rechte Lust, sie zu verlassen. Ich mochte es wirklich, in dem Haus zu wohnen. Meine Mutter hat mir das nie verziehen. Noch Jahre später machte sie mir Vorwürfe, weil ich das Haus nicht verlassen wollte. Ich hatte sie verraten.
Sie hat illegal business gemacht, haben die uns rausgeschmissen. Meine Mutter hat mich nach Berlin geschickt, sie ist nach Warschau.
My mother left me with Margot, a friend of hers who had a lingerie shop and went on to Warschau. Margot had become something of a Nazi during the time my mother and I were in Switzerland. My desire was to be a member of the Hitlerjugend, not realizing that my Jewish blood made that impossible. Margot would keep me confined to the back of the store, refusing to let me out, sometimes using brutal methods to keep me there.
Meine Mutter ließ mich bei Marga, einer Freundin, die einen Reizwäscheladen hatte. Marga war in der Zwischenzeit ein wenig Nazi geworden. Ich wäre gern zur Hitlerjugend gegangen. Mir war nicht klar, dass mein jüdisches Blut das unmöglich machte. Bei Marga musste ich im Hinterraum des Ladens bleiben. Sie weigerte sich, mich rauszulassen. Manchmal benutzte sie brutale Methoden, um mich einzusperren.
My ardor for the salute Heil Hitler had never diminished. My hand shot up into the air at any and all occasions. I would longingly watch the other boys in their smart uniforms marching up and down the street, beating their drums and blowing their bugles.
Meine Bewunderung für das Heil Hitler hatte nie abgenommen. Mein Arm schnellte bei jeder Gelegenheit nach oben. Ich beobachtete sehnsüchtig die anderen Jungs, die die Straße auf und abliefen mit ihren Trommeln und Fanfaren.
Und dann hat sie meine Mutter geschrieben, wenn sie mich nicht abholt, gibt sie mich über zu der Gestapo. Bin mit Zug nach Warschau. Und meine Mutter hat mich abgeholt vom Bahnhof. Bin zu ihr, wo sie gewohnt hat. Die Eltern von meiner Mutter waren alle so gesammelt da.
Verwandten und Schwestern und Tanten und Großonkel, Großmutter, Großdingsbumme. Und, you know, sie sind alle umgebracht.
Später werden Kritiker über Rudmans Konzert schreiben, sie seien im Vorhof der Hölle gewesen, dann wieder im Himmel. In Potsdam macht Bob 1992 bei einem Tanztheaterstück mit. Ein Junge, versteckt im Kleiderschrank, erlebt, wie seine ganze Familie abgeholt wird. Bob umhüllt das Entsetzen des alleingelassenen Kindes mit den Tönen, die aus seinem stählernden Cello kommen und aus seiner Brust. Vielleicht rettet er das Kind damit und das Kind in sich selbst.
Waren alle so gesammelt da. Und wenn man in ein Zimmer reinkommt, muss man immer Heil Hitler sagen. And then, of course, they had to re-educate me. Ich wollte immer in der Hitlerjugend, weil die hatten Trauma. Die Freundin hat mich nie rausgelassen. Und wir mussten dann weg. Und wir haben den letzten Zug von Polen. Und wir sind nach Latvia, Litau, Finnland, Schweden und eine Woche vor dem Krieg nach England angekommen.
In England. Jeder hat einen Spitznamen. Ich war Pauli, Polish Pauli. Und Pups. Und auch Maria. Weil mein Name ist Robert Elias Maria Rudmann.
Maria, so hieß auch Bobs Mutter. In seinem Zimmer in der Steinstraße in Berlin hängt ein Bild von Mutter und Sohn an der Wand. Ein Schwarz-Weiß-Foto aus den 30er Jahren. Zwei weiche, feine Gesichter. Die Augen irgendwohin in die Ferne gerichtet. Da darf Robert schon nicht mehr in eine deutsche Schule gehen. Auch in der Schweiz gibt es kaum Unterricht für ihn. In Warschau soll er plötzlich Hebräisch lesen und schreiben, eine ihm völlig unbekannte Sprache. In England schließlich die nächste Verwirrung. Wieder eine neue Sprache. Dazu eine katholische Klosterschule in Schürzsee, einer Stadt an der Themse. Das Schlimmste für Robert aus Berlin ist nicht, dass er Pole genannt wird. Auch nicht die Schläge der strengen Schwestern und Brüder sind es. Nicht die englischen Bomberflugzeuge, die über ihnen am Himmel in riesigen Geschwadern gen Deutschland fliegen. Später wird er mit seinem Steelcello in Kirchen in Coventry spielen und in Dresden. Ja, nicht einmal der Tag, an dem eine deutsche Bombe das Schulgebäude trifft, dieser Tag der Angst, ist das Furchtbarste für ihn. Das Schlimmste, die Scham, das Versinken wollen, kommt im Speisesaal des Klosters. Täglich.
Ich habe immer Angst davon, weil bei Mahlzeit jemand hat gelesen. Jemand hat aufgestanden und hat von das Buch gelesen und der Lehrer hat gesagt, geh lesen. Und ich konnte nicht. Und es war furchtbar für mich. Es ging nicht. Ich meine, you know, keiner hat mich geholfen. Ich konnte nichts lesen. Meine Ex-Frau hat mir das beigebracht zum Lesen. Ich habe nie Bücher gelesen, nichts, you know.
Meine mittlere Reife bestand ich nicht. Ich fiel in Ehren durch.
Bobs weitere Lebenserzählung liegt nur noch als Text vor. Wie wunderbar er das Vorlesen in englischer Sprache noch gelernt hat, hört man in der alten Aufnahme, die Jeffrey in seinem Computer fand. Doch Bobs Sprachverwirrung ist immer noch zu spüren. Das Kind von damals, das versteckt wurde und verjagt und wieder versteckt und wieder verjagt, hat niemals wieder richtig in seine Muttersprache zurückgefunden.
Ich meine, ich war 50 Jahre weg von Berlin. Ich kann nur Kinderdeutsch. Viel verstehe ich nicht. Wenn Leute sprechen, ich mache immer so.
Bob nickt heftig.
Die denken, ich verstehe.
Ich bekam Arbeit in einer Schiffsversicherung. Dann fing ich bei einer Wanderbühne an. Wir traten in Cardiff auf, in Bath, in London. Wir probten im Globe Theater. Danach arbeitete ich in der amerikanischen Botschaft. Ich füllte Regale auf, trug eine Schürze. Ich hatte mit Lebensmitteln zu tun. Ich hatte gute Freunde, Kurt, ein Österreicher, und Henry, ein Deutscher. Wir sprachen Englisch miteinander. Kurt und Henry gingen nach Amerika. Ich folgte ihnen 1952. Ich hatte Geld gespart und fuhr mit dem Schiff dritter Klasse. Ich kam in New York in einem langen Mantel an. Meine Mutti Mam hatte ihn für mich aus einer alten Armeedecke machen lassen.
Ich war in der amerikanischen Armee. Man musste sich bei der Armee melden. Und deswegen bin ich amerikanischer Staatsbürger. Die haben mich nach Deutschland geschickt. Andere Freunde von mir sind dann nach Korea. Mein Deutsch war nicht gut, aber die haben mich nach Deutschland, Heilbronn, geschickt. Viele von waren in Korea. Viele davon waren schon tot.
Mit 24 Jahren, Bob liegt mit einer kaputten Bandscheibe im Armeehospital, wird er nach seinem Vater gefragt. Er kennt ihn nicht und weiß nichts über ihn. Er schreibt seiner Mutter nach England. Sie antwortet, er war ein Nazi.
Ich war sehr aufgebracht. Dann ging ich hinauf in die Psychiatrie. Ich wollte, dass sie mir bei dem Antwortbrief an meine Mutter helfen. Sie sagten, sie würden mir helfen, aber antworten müsste ich alleine. Dort traf ich Jack Chakarian, ein richtiger Künstler. Er zeigte mir die Bedeutung der Linie. Ich fing im New York Veterans Hospital zu zeichnen an.
Berlin-Kreuzberg, Schleiermacherstraße. Hinter einer schweren Stahltür in einem Lagerraum bewahrt Bob seine Gemälde auf.
Ja, Bob, hier sind noch einige Leinwände, die du noch bearbeiten musst. Ne?
Thorsten Schlüter, Maler.
Leinwände vom Keilrahmen runtergenommen und gerollt.
Thorsten Schlüter schaut etwas besorgt. Leinwände zusammenzurollen ist nicht die ideale Aufbewahrung für Gemälde. Die beiden haben beim Frühstück im Hackbarz verabredet, sich mal in Bobs Lager zu treffen. Hier steht vieles, was nicht so oft gezeigt wird. Landschaftsbilder aus Maine, wo Bob in den 70er Jahren in einer Künstlerkommune lebte. Religiöse Bilder im naiven Stil, jedes Bild eine Erzählung. Und seine Chairs, die in fast keiner Ausstellung fehlen. Der immer gleiche, leicht geschwungene Holzstuhl, nur die Farben variieren.
Mit denen hast du ja wirklich Erfolg gehabt, ne? Mit den Stühlen. Das sind wirklich sehr Markenzeichen.
Schwarze Stühle schweben vor einem schwarzen Hintergrund. Eine unlösbare Aufgabe, hätte Bob nicht die drei Farben schwarz gefunden.
Drei schwarz auf schwarz, das ist Mauve-Schwarz, Grün-Schwarz und dann Schwarz-Schwarz. Bei bestimmten Licht tanzen die.
Für mich ist es wie, als wenn ich mich in einen dunklen Raum begebe und mich langsam an die Dunkelheit gewöhne und aus der Dunkelheit erwächst eine Figur. Und das sind für mich seine stärksten Arbeiten. Auch dieser Akt hier, der Amphibien ähnlich, die Figur, die wie aus Gummi eine Beweglichkeit, da steckt eben auch eine Menge drin an Beobachtung und Handwerk.
Ich begann mit den Line Paintings. Ich wollte sehen, wie weit man mit einem Pinsel zukommt. Dann beschloss ich, amerikanische Akte zu malen. Siedler aus Massachusetts und alle Präsidentenfrauen als Akt. Ich malte 162 Stühle, danach die religiösen Serien. Dann malte ich lange nicht mehr. Ich machte nur noch Musik mit dem US Steel Cello Ensemble und versuchte, Konzerte zu bekommen.
Wir hatten kein Geld und wir mussten so jeden Monat Food Rations kriegen, weil American Culture ist McDonald's, Burger King. They're not interested in art. They're not interested in music. They're not interested in anything but dieses stupid fucking Bullshit. Ich war eingeladen zu einem Music Festival in Brüssel. Und die haben alles bezahlt. Die haben den Flug, Hotel und Gage. So sind wir dann nach dem Konzert, waren wir so 3 Monate hier. Und in 3 Monaten haben wir mehr Geld verdient, in 3 Monaten, als in 10 Jahre in Amerika, wo ich auch Konzerte, Ausstellungen gemacht habe, wo nur 3, 4 Leute gekommen einmal. Dann habe ich mich entschlossen, nach Berlin, Deutschland zu kommen.
Mexiko. Dort studierte Bob Rutman Kunst. New York, Boston, Barcelona, Dresden, Berlin. Überall hatte er Konzerte und Ausstellungen. Seit der letzten großen Werkschau in Dresden sind 20 Jahre vergangen. Längst hat der alte Bob das Malen aufgegeben und ist umgeben von Bildern. Freunde versuchen, die berlinische Galerie für Bob Rutman zu interessieren, bisher vergebens.
Das große, große Übel. Was wird mit der Kunst, wenn wir gehen? Wer kümmert sich danach darum? Bei Bob sollte man den Bestand, der da ist, sichern.
Hat keinen Zweck. No.
Und da ist dann die Musik natürlich das für ihn naheliegende.
Mit Malerei kannst du jahrelang warten, bis du das Geld kriegst.
Aber er macht das ja ganz gut. Er kombiniert ja oft Ausstellung und Musik. Und das ist ja sehr wirkungsvoll auch und authentisch in seiner Zusammensetzung. Und er erfährt da auch viel Anerkennung. Das muss man sagen. Also das ist ja, er ist sehr respektiert in den Künstlerkreisen und auch geschätzt als authentische Persönlichkeit und guter Typ und auch interessanter Mensch.
Arschloch.
Ja. Deswegen lieben wir ihn.
Oh. Ja, der ist ein grumpy old man. Ich meine, ja, manchmal bist du auch der Arschloch. Und da wird immer, jeden Monat gibt es Arschloch des Monats.
Bastian Maris, Musiker, Mastodon.
Es ist meistens ein Problem, Leute, die ihm gerne helfen wollen. Du musst ihm nicht helfen, du musst ihm wirklich helfen, weil er Hilfe braucht. Aber nicht irgendwie, man braucht diesen Mann nicht zu betreuen. Musik machen. Das ist eine gute Art, um mit ihm zu sein. Oder weißt du, quatschen tut er nicht viel. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er gerade so seinen zweiten Schlaganfall gehabt. Da hat er kein Gefühl mehr in einer Hand, weil er mir auch Sorgen gemacht hat, mein Musizieren und so weiter. Aber ich kenne mich nicht anders. Er macht einfach weiter. Ich glaube, da gibt es gar keine Frage.
Dafür ist Bob einfach ein fantastisches Beispiel für jemanden, der nicht aufgegeben hat. Er ist für mich wirklich eine riesige Inspiration gewesen.
Danielle De Picciotto, Künstlerin, Filmemacherin.
Vor seinem ersten Infarkt hatte der so eine riesige Fabriketage. Da hat er, war er ein totaler Gastgeber. Und er hat einen riesen Tisch gehabt, wo bestimmt 30, 40 Leute sitzen konnten. Also wirklich riesig. Und da hat er regelmäßig bestimmt mindestens einmal die Woche eine Party gemacht oder ein Essen oder eine Ausstellung von seinen Sachen oder ein Konzert. Also das war wirklich so, wie man das in Erinnerung hat aus New York mit so Happenings. Er war wirklich so ein, ja, wie so ein Don von Berlin, wo alle hingeströmt sind und bei ihm waren und bei ihm gegessen haben und Thanksgiving gefeiert haben. Als er dann seinen ersten Infarkt hatte, waren wirklich alle extrem schockiert. Also das Krankenhaus war noch nie so voll, wo ihn alle besucht haben, weil er eben vorher so eine wichtige soziale Rolle gespielt hat. Also er war, es ist so ungewöhnlich, dass man jemanden in der Szene hat, der älter ist. Also irgendwie fehlt das immer total. Und dass man auch noch jemanden hat, der älter ist und der so frei ist und so rebellisch und so revolutionär, ist schon extrem inspirierend. Und als er dann im Krankenhaus war, waren wir alle ziemlich verzweifelt, weil es war so wie, als ob unser Vater da liegt.
Es gibt nur wenige professionell produzierte Platten mit Musik von Bob Rotman. Eine davon ist Music to Sleep By mit Bastian Maris und Musikern der Band Einstürzende Neubauten. Produziert von Dimitri Hegemann, Gründer des Berliner Techno-Clubs Tresor. Auf dem Cover sitzt der alte Bob mit seinem Steel-Cello mitten auf der Straße. Autos fahren um ihn herum.
Ich finde, man kann nicht genug machen, um ihn irgendwie zu promoten und zu fördern.
Alexander Hacke, Musiker, Gitarrist der Band Einstürzende Neubauten.
Weil Bob Rotman ist so noch einer der wenigen wirklichen Berliner aus der Zeit, wo hier noch ein anderer Wind wehte, wo noch so ein anderes Niveau an Kreativität herrschte. Ich habe öfter Besuch hier im Studio von Leuten aus aller Welt, die dann immer begeistert vor dem Instrument stehen. Und dann erzähle ich halt gerne immer die ganze Geschichte von Bob Rotman. Und ich finde, viel mehr Leute sollten ihn kennen. Also abgesehen von den Konzerten, die ich mit ihm gespielt habe, habe ich ihn für Schallplattenproduktionen rangeholt. Und dann haben wir Bob auch mitgenommen auf eine USA-Tour, wo er das Vorprogramm gemacht hat. Waren auch immer sehr begeistert und weggeblasen davon, was für einen massiven Klang so dieser eine Mensch irgendwie herstellen kann.
Ich fühlte mich nach 38 Jahren als Künstler angenommen, obwohl ich nichts hatte. Ich fühlte mich wohl, es kam etwas in Gang. Ich wünschte, ich wäre 10 Jahre früher gekommen. Ich war neugierig auf Deutschland und Europa und entwickelte ein Gefühl von Erfüllung. Als trüge alles, wofür ich gekämpft und gelitten hatte, jetzt Früchte.
Also, dass er das so früh auch schon erforscht hat, was auch in die Arbeiten von Neubauten geht, ist diese Erforschung von Resonanzen.
Wenn man Bob fragt, wie seine Instrumente funktionieren, dann sagt er nur so und streicht kurz einen Ton an. Alexander Hacke erklärt es für ihn. Der Neubauten-Gitarrist hat mehrere Instrumente von Bob in seinem Studio in Wedding stehen.
Das hier ist das Bowchime. Das Bowchime ist eben eins von den klassischen Bob Rudman-Instrumenten. Also das ist auf eine Stahlleiste, sind 5 Stahlstäbe gespannt, die man, je nachdem wie weit sie nach oben oder unten verschoben werden, unterschiedliche Töne produzieren, wenn man sie anstreicht mit einem Bogen.
Zu diesem Sound will man eigentlich gar nichts sagen, weil der ist großartig, er hat eine ganz große Tiefe, der hat eine... Ich kann dazu gar nichts sagen, man muss ihn einfach zulassen.
Heiner Goebbels, Komponist.
Diese Mischung aus Bow Chimes und Steel Celli, die ja in merkwürdig angenehmer Weise sozusagen noch metallische Materialität haben und trotzdem etwas Transzendentales praktisch mit zum Ausdruck bringen, weil man nicht merkt, wo sie angestrichen werden. Also weil es sozusagen ein endloser Klang ist, der könnte stundenlang weitergehen und man entwickelt auch sehr schnell das Bedürfnis, sowas stundenlang zu hören.
Heiner Goebbels ist in den Konzerthäusern der Welt zu Hause. In einige nahm er Bob Rudman mit. Bobs Stimme war ihm aufgefallen, als er in Boston Heiner Müllers Stück Argonauten aufführen wollte. Er suchte einheimische Musiker, die mitarbeiten wollten.
Das Goethe-Institut hat mir dann einen ganzen großen Stapel von Kassetten damals noch von lokal arbeitenden Künstlern und Musikern geschickt. Und ich habe das alles durchgehört und eigentlich vor allen Dingen nur mich an einer Kassette festgehört. Und das war eine Kassette von Bob Rudman. Und diese Idee, mit ihm ein Projekt zu machen, die entstand dann 97, 98.
Heiner Goebbels vertonte Walden oder Leben in den Wäldern. Ein Buch des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau. Er schrieb es 1854 und berichtet darin von seinem Leben als Aussteiger.
Bei dem Gespräch über Thoreau und über Walden stellte sich raus, er hatte als Kind im Walden Pond geschwommen. Das heißt, er kannte nicht nur die Philosophie, die er durchaus ja was auch mit seinem unangepassten Lebensstil zu tun hat. Es gab sozusagen eine biografische Identität.
Wir gehen nach Maine, das ist der nördlichste Bundesstaat. Er grenzt an Kanada. Anfangs waren wir so 10, 15 Leute. Dann waren auch welche von dort dabei. Wir machten Musik. Es war eine tolle Zeit. Im ersten Jahr gab es jeden Abend eine Party. Ich blieb 6 Jahre. Ging dann aber wieder nach Boston zurück, weil man in Maine kein Geld verdienen konnte. Um als Holzfäller oder Flößer zu arbeiten, war ich zu alt.
Und hinzu kam vor allen Dingen aber auch noch die Praxis, die Bob Rudman mit seinen selbstgebauten Instrumenten entwickelt hat, die mich sehr fasziniert haben und die im Grunde so ein klangliches Environment auch produzierten, in dem dann die klassischen Instrumente wie Streicher und Ähnliches im Grunde eher in der Minderheit waren. Ich gehe mal auf die nächste Möglichkeit. Der nächste Satz heißt The House that I Built. Das ist das berühmte Walden House, was über das Thoreau Auskunft gibt, was er am Walden Pond gebaut hat.
Boards, $8.03.5. Mostly shanty boards, refuse shingles for roof and sides, $4. Lathe, $1.25.
Was mich immer wieder frappiert hat, ist, was für ein unglaublicher Künstler er in sehr vielen Disziplinen ist. Und diese Dreidimensionalität seines Schaffens zeichnet ihn schon als ein ganz einzigartigen Künstler aus. Fantastisch, mit welcher Lust und welcher Kreativität er diese ganzen Vogellaute und die Geräusche, die sich in den Aufzeichnungen von Thoreau finden, wie er die ausstößt und in den Raum ruft. Das berührt mich auch jetzt sehr stark, welcher Kraft ob das an sich reißt.
Abends im Katzbach, eine Galerie mit Clubkeller in Kreuzberg. Die letzten Nägel für Bobs Bilder werden in die Wand geschlagen. Was zu rauchen wäre jetzt gut.
Wer hat eine Kippe?
Ich.
Vernissage und Konzert, das ist Bobs Geschäftsmodell. Läuft mal so, mal so. Die kleinen Galerien müssen von den Künstlern Geld nehmen, damit sie ausstellen können. Auch im Katzbach ist das so. Bob schluckt diese Kröte, weil er will ausstellen und er will spielen. So kommen im Jahr 2-3 Ausstellungen zustande und im Monat 4-5 Gigs.
Finde ich auch außerordentlich erstaunlich. Absolut.
Bernd Böhlendorf, Filmemacher.
Bob ist tatsächlich sein eigener Manager. Er sitzt den ganzen Tag zu Hause und telefoniert und macht neue Termine. Stimmt's?
Ja.
Wenn ich überlege, hier im Atonal ist er aufgetreten, auch spontan, ohne dass er im Programm stand. Als erster Act, er war der Opener praktisch, ja, so ein Bonbon für das Publikum und die waren total begeistert.
Bernd ist Bobs Mädchen für alles Freund. Er hilft ihm, die schweren Instrumente zu transportieren und sie aufzubauen. Den Film über Bob hat er aber noch nicht fertig. Der Inhaber der Galerie kommt heran. Es gibt ein Problem. Bob muss zum Konzert eine steile Treppe hinunterklettern in den Keller.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das zutrauen kann, Bob.
Was?
This stairway.
Ja.
If you are mutig, brave enough, you know, you go.
Yeah, okay.
Like this.
Yeah.
I go first.
Bob lehnt seinen Stock gegen das Geländer und tastet sich auf der leiterartigen Treppe bis nach unten. Dort hat Bernd schon für ihn die Instrumente aufgebaut.
Oh. Ja.
Hier, ist der Bogen?
Ja.
Oben hat sich inzwischen die Galerie gefüllt. Es hilft nichts. Bob muss die Leiter wieder hinauf. Er lässt sich auf ein großes Ledersofa fallen. Es wird sein wie immer. Er spielt und ein paar Drucke werden verkauft für 100 oder 200 Euro. Bob lässt immer mal ein paar nachdrucken. Am meisten mögen die Leute seine Akte. Bob ist weit damit gekommen, mit einer einzigen Linie das Wesen der Dinge zu erfassen. Genau jenen Moment, in denen der Mensch mit sich allein ist und nicht lügen muss. Seine großen Bilder und Objekte will er nicht so verschleudern. Sie haben ihren Preis und deshalb findet nur selten eins davon einen Käufer. Denn schließlich, wer ist Bob Rodman? Nach so einem Abend schaltet Bob in seiner kleinen Wohnung in der Steinstraße meistens noch den Fernseher an. Er braucht nicht viel Schlaf. Und er will wissen, was in der Welt los ist, die er jetzt nicht mehr bereisen kann. Seine Heimat wird er nicht mehr besuchen.
Ich fühle mich als Amerikaner. Ja. Ich habe 37 Jahre da gelebt. 13 Jahre in England.
Neuerdings gibt es viele Amerikaner in Berlin. Doch diese Szene ist dem alten Bob suspekt. Sein einziger amerikanischer Freund in der Stadt ist Jeffrey Fund, der Musiker, der auch schon 30 Jahre in der Stadt lebt. Manchmal kommt er abends noch auf ein Bier vorbei.
Ich habe diesen Krumpel hier.
Bob ist ein Vorbild für andere Künstler, die zweifeln sich. Oh, was soll ich machen, Geld oder Kunst?
Geld.
Ich meine, es ist nicht, das habt ihr nicht verdient, aber er hat das nicht nötig. Ich meine, der ist reich innerhalb seines Kontext hier. Der hat einen
Entschädigungsrente. Ich kriege Entschädigungsrente. Weil als Jude musste ich weg von Berlin oder Deutschland. Und da kriege ich jetzt über 1000 Euro. Das hat mir auch viel geholfen. Mein Leben war ein Urlaub, weil ich habe immer gemacht, was ich wollte. Das war es.
Der alte Bob. Ein Bericht aus der Kunstszene. Sie hörten ein Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Heinrich Gieskes und Rebecca Madita Hund. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Widdig. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. This is not me.